Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sag, erklär du mir mal, was ein Archäologe ist.
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht? Dann
ich auch nicht ganz genau. Dann nehmen wir den Profi. Weil ich gerade auf Anhieb gab.
Was macht der so? Du weißt doch bestimmt, was die machen.
Der erforscht die Vergangenheit. Also guckt, was die früher gemacht haben, wie die zum Beispiel in Ägypten die Pyramiden gebaut haben.
Die graben auch ganz oft in der Erde, ne, und finden dann Sachen in der Erde, zum Beispiel Scherben oder hier die Grundpfeiler von Pyramiden, wenn nicht noch die ganze Pyramide dasteht. Hier bei den Maya ist es so, dass sie ganz tief in den Dschungel gehen und teilweise erstmal den Regenwald, die Pyramiden vom Regenwald freilegen müssen, um da was zu finden. Ich zeige euch mal eine Pyramide. Und ich zeige euch erstmal, wo die Maya gelebt haben. Es geht nämlich um die Maya heute, ihr. Wisst ihr was von den Maya schon? Willst du es sagen?
Das ist ein Naturvolk in dem Dschungel. Genau.
In Mittelamerika leben die, oder die große Kultur lebte in Mittelamerika, und es gibt aber Maya auch noch heute. Und ich zeige euch mal ein Gebiet. Ihr müsst euch vorstellen, hier links daneben ist quasi Nordamerika, hier unten kommt dann Südamerika, und das ist wirklich so ziemlich in der Mitte. Und überall, wo ihr hier so eine Pyramide seht, ist eine Maya-Stadt. Und wenn man vom Reich der Maya spricht, ist es nicht so wie ein großes Königreich mit einem einzigen König. Alle diese kleinen Städte hatten ihren eigenen König. Und da gab es größere und kleinere und bösere Könige und nicht so böse Könige. Und die haben sich gegenseitig natürlich auch, wie Menschen so sind, oft bekriegt untereinander. Und ich zeige euch mal, wie so eine Stadt aussehen kann von den Maya. Das ist hier jetzt in Tikal in Guatemala, mitten im Urwald. Und da seht ihr, dass hier der Dschungel quasi bis zu den Pyramiden rankommt. Und wenn die Parkwächter hier nicht jeden Tag die Bäume zurückschneiden würden und den Urwald zurückdrängen würden, dann würde das ganz schnell wieder so überwachsen sein und man würde die Stadt vielleicht gar nicht sehen. Der Fred ist ja dieser Junge aus Berlin, der reist gerne mit seinem Vater oder in diesem Fall mit seinem Opa, fährt er nach Guatemala und guckt sich so eine Pyramide an. Und da steigen sie, da seht ihr mal, wie steil das ist auf so einer Pyramide, ne? Wie steil man da hochsteigen muss. Wenn man dann aber oben ist, ist man höher als der ganze Regenwald, höher als die Bäume des Regenwalds. Und die sind schon 60, 70 Meter hoch. Und man kann über die ganze Stadt gucken und sieht dann, so einen schönen Sonnenaufgang kann man sich zum Beispiel ansehen. Das machen Fred und Opa Alfred auf ihrer Reise. Und währenddessen erfährt auch der Fred ganz schön viel über die Maya. Ihr seht jetzt hier, dass die Pyramiden alle so ein bisschen grau und verfallen schon sind. Habt ihr eine Vorstellung, wie die vielleicht vorher ausgesehen haben, als die Maya da noch gelebt haben? Habt ihr eine Idee? Haben die immer so grau und ausgesehen? Oder da überlegt jemand ganz, ganz heftig? Also ich zeige euch mal, wie Archäologen sich das vorstellen. Die waren bunt bemalt und auch die Tempel hier oben, zeige ich euch mal an dem Bild. Da ist oben drauf auf der Pyramide ja so ein bisschen ein Haus, ne? Sieht aus wie ein Haus auf der Pyramide oben drauf. Da hat quasi der Priester gewirkt und hat mit dem König, der in dieser Pyramide bestattet ist, die Pyramide sind Grabmale, wie bei den Ägyptern auch, hat versucht, mit dem zu kommunizieren über Meditation, über Halluzinationen, über kultische Handlungen. Und da sind oben auf diesen Pyramiden auch immer ganz schöne bunte Bilder gewesen. Die sind heute leider alle verloren. Aber sie waren früher mal da und die Archäologen können sie quasi wiederherstellen oder sich vorstellen. Und so sieht mal so eine ganze Stadt aus. Also die waren riesig. Das waren teilweise 60.000 Menschen haben da gelebt. Also richtig eine große, große Maya-Stadt. In dieser Pyramide war ein König bestattet. Und hier hat man mal in einem Grab so eine Zeichnung gefunden. Da seht ihr ganz viele komische Figuren drauf auf dieser Zeichnung. Welcher glaubt ihr, ist der König? Könnt ihr euch das? Der hier vorne ist ja so ein komisches Mischwesen. Hier hat man auch noch mal so ein bisschen ein Tier mit drin. Da könnte so ein Wassertier mit drin sein. Hier ist fast so ein Chamäleon, die beiden. Das sind ganz komische Wesen. Und welcher meint ihr, ist der König?
Ich denke, der in der Mitte.
Der Große in der Mitte, ne? Das ist auch, das stimmt auch, ist genau richtig. der hier ist der König. Der stirbt sozusagen, das ist die Geschichte, wie er stirbt und wie die Götter der Unterwelt ihn sozusagen abholen und mit einem Kanu zu sich in die Unterwelt fahren, weil die Maya glaubten, dass die Unterwelt unter der Erde ist und unter dem Wasser. Deswegen fahren sie mit dem Kanu über die Erde. Und er hat so ein bisschen einen länglichen Kopf. Was hat er denn da so oben drauf auf dem Kopf? Es ist so ein bisschen Gestrüpp, oder? Könnte das sein, so ein bisschen Äste. Oder? Was sagst du? Du bist so nicht so ganz sicher, ne? Ich sag euch mal, was da mit dem Kopf auf sich ist, was es damit auf sich hat. Die Maya, das Grundnahrungsmittel quasi der Maya ist der Mais. Die haben Mais angepflanzt, weil es einfach ist. Mais wächst fast überall. Und es klingt jetzt lustig, aber das Schönheitsideal der Maya ist tatsächlich der Maiskolben gewesen. Und die haben ihren Kindern, als die Säuglinge noch ganz klein waren und der Schädel noch ganz weich, haben die in der Wachstumsphase ein Brett auf den Kopf gelegt. Das tut nicht weh, aber der Kopf wächst so ein bisschen in die Länge. Und das fanden die hübsch. Ich kriege lauter fragende Gesichter hier. Aber deswegen hat der König so ein bisschen einen länglichen Kopf. Und zwar nicht nur auf der Zeichnung, die hatte das auch in echt. Also man weiß, dass die Maya tatsächlich so ein bisschen sich den Kopf verformt haben. Und deswegen hat es das Mädchen, das der Fred in der Vergangenheit trifft, hat auch so ein bisschen ein ganz langes Profil. Die Geschichte vom Fred bis jetzt, unsere Reihe heißt ja Archäologische Abenteuer. Bis jetzt haben wir ein bisschen was über Archäologie gelernt. Jetzt geht es quasi ins Abenteuer. Der Fred fährt mit seinem Opa Alfred von der einen Maya-Stadt in die nächste und der Busfahrer fährt über Stock und Stein, man muss durch den Dschungel fahren. Und an einer Stelle fährt er so ein bisschen zu holprig über einen Stein, der Reifen platzt. Und mitten im Urwald haben sie eine Autopanne und stehen erstmal da und müssen auf den Pannendienst warten. Und der Opa denkt sich, ach komm, ich bin dann morgen früh aufgestanden, ich nutze mal die Zeit und mache ein bisschen ein Nickerchen. Fred ist natürlich zu aufgeregt bei der ganzen Sache und geht mit seinem Hund Hector ein bisschen in den Dschungel. Und da passiert was Abenteuerliches, das lese ich euch jetzt vor. Und weil wir Hörspiele machen, kommen dazu auch Geräusche. Also nicht erschrecken, wenn es jetzt gleich ein bisschen laut wird. Fred stützte sich mit der rechten Hand an einem Haltegriff der Bustür ab und schwang sich mit einem großen Satz ins Freie. Außer Opa Alfred waren auch alle anderen Passagiere ausgestiegen und begutachteten mit ratlosen Gesichtern den platten Reifen. Das Blätterdach war so dicht, dass die Sonnenstrahlen kaum durchdrangen. Trotzdem war es warm und stickig. Hector lief schnüffelnd von Baum zu Baum. Ihm musste der Regenwald eine Sinnesexplosion nach der anderen bescheren. So viele Gerüche und Insekten und Pflanzen, die es zu Hause in Berlin nicht gab. Gerade war es ein blauer Schmetterling, der ihn reizte.
Hector, nicht so weit!
Ohne sich um Fred zu kümmern, streckte er seine Nase in die Luft, um Witterung aufzunehmen, nach was auch immer, und sprang tiefer in den Dschungel hinein. Unsicher drehte Fred sich nach dem Bus um, der hinter dem dichten Grün schon kaum noch zu sehen war.
Naja, solange niemand das Radio ausschaltet, müsste ich ja leicht zurückfinden.
Als er Hector eingeholt hatte, der schon wieder einem anderen Insekt hinterher schnüffelte, traute er seinen Augen nicht. Vor ihm tat sich eine sonnendurchflutete Lichtung auf. Mitten darauf stand auf einer dreistufigen Plattform eine verfallene steinerne Fassade mit einem hohen Tor in der Mitte. Opa Alfred hatte ihm zwar erzählt, dass es praktisch überall hier im Regenwald Überreste von Maya-Städten gab und die Archäologen immer wieder neue entdecken würden. Trotzdem war Fred einigermaßen überrascht.
Komm, Hector, das sehen wir uns mal an, oder? Bevor du mir aber wieder abhaust, komm mal her.
Fred knotete sein Halstuch auf, das er zum Schutz vor Insektenstichen und der Sonne trug, und band es um Hectors Hals.
Schön hier geblieben.
Daran hielt er ihn fest, als sie die Stufen der Plattform nach oben stiegen.
Was hast du denn plötzlich? Jetzt komm schon. Gerade eben warst du doch auch nicht zu bremsen.
Hector stellten sich die Nackenhaare auf und er legte die Ohren an. Fred bemerkte das gar nicht. Er war viel zu fasziniert von seiner Entdeckung. Allerdings spürte er den leichten Luftwiderstand, als er mit Hector im Schlepptau durch das Tor trat. Er bekam eine leichte Gänsehaut.
Irgendwas ist anders. Komisch. Wenn ich ich nur wüsste, was.
Fred stand jetzt im Schatten der Fassade. Noch fiel ihm nicht auf, dass das Licht um ihn herum sich verändert hatte. Er sah nicht, dass der Dschungel plötzlich viel dichter war und die Schlingpflanzen alle Bäume und steinernen Überreste des verfallenen Bauwerks überwuchert hatten, dass sie sogar fast seine Beine erreichten. Er realisierte nicht, dass die nervtötende Musik aus dem Reisebus verstummt war. Er hörte nicht, dass die Vögel viel lauter schrien und trillerten und kreischten, dass sie viel näher waren, viel mehr waren. Und noch etwas war da. Wieder war es Hektor, dessen untrüglicher Instinkt zuerst anschlug. Inmitten der Schlingpflanzen, die Arme nach hinten gebeugt, um den Oberkörper abzustützen, kauerte keine 15 Schritte von Fred entfernt ein Mädchen am Boden. Es trug einen kurzen, gewebten Rock und ein straff um seinen Oberkörper gewickeltes buntes Tuch. Seine dicken schwarzen Haare hatte es über dem Kopf mit Bändern zu einem steil aufragenden Pferdeschwanz verknotet und mit roten und blauen Federn geschmückt. In den Ohrläppchen steckten in übergroßen Löchern dicke Pflöcke aus tiefgrüner Jade. Und über seiner Brust hing an einer Kette aus Muscheln eine kleine Maske, ebenso grün und glänzend wie der Ohrschmuck, nur die Lippen waren hellrot und die Augen weiß. Das Profil des Mädchens war merkwürdig verformt. So, als würde die Schräge seiner Nase über die Stirn hinweg fortgeführt. Über Augen, Nase und Stirn verlief ein breiter, dunkelroter Farbstreifen. Und auch um seine Arme wandten sich in Spiralen rote und schwarze Streifen. Unter seiner rechten Hand lag ein Bündel schwarzer Wurfpfeile. Und in seiner linken hielt es fest umschlungen ein Messer aus glänzendem schwarzen Obsidian. Da begriff Fred schlagartig, er war wieder durch die Zeit gefallen und steckte mittendrin in einem neuen Abenteuer. Nur, was hatte das Mädchen zu Fall gebracht? Was fixierte es mit seinen weit aufgerissenen Augen so angestrengt? Es saß da, wie eingefroren und starrte ins grüne Dickicht. Fred trat einen Schritt zur Seite und stieß mit dem Fuß an einen dicken Ast. Das Mädchen musste ihn gehört haben, aber es bewegte sich immer noch nicht. Sicherheitshalber nahm Fred den schweren Ast auf und wiegte ihn in seiner Hand. Mit der anderen hielt er immer noch Hektor am Halstuch fest, der leise knurrte. Fred kniff die Augen zusammen und versuchte, dem Blick des Mädchens zu folgen. Und da sah er, was es anstarrte. Zuerst tauchte langsam eine goldgelbe Pranke unter einem großen Palmblatt auf. Sanft berührte sie den weichen Boden, viel zu sanft, verglichen mit der Kraft, die in ihr steckte. Nur einen Augenblick später hob sich das Blatt und die glänzende Schnauze eines Jaguars schob sich darunter hervor. Seine spitzen Zähne blitzten und die rote Zunge hing halb heraus aus dem leicht geöffneten Maul. Noch zwei, vielleicht drei Schritte und er hätte das Mädchen erreicht. Doch dazu kam es nicht. Hektor riss sich los und stürzte laut bellend auf den Jaguar zu. Fred, der um Hektor fürchtete, stürzte reflexartig und laut brüllend hinterher. Den schweren Ast schwang er dabei im Kreis. Das Mädchen, das den Moment der Ablenkung nutzte, war mit einem Satz auf den Beinen und legte einen der Pfeile in eine Speerschleuder. Noch bevor es zum Wurf ansetzen konnte, glitt Fred der Ast aus der Hand, eher zufällig im richtigen Moment, sodass er krachend ins Unterholz sauste und den Jaguar nur deshalb knapp verfehlte, weil der schon Reis ausgenommen hatte. Hektor bellte ihm noch ein paar Mal hinterher, bevor alle drei ganz still wurden und sich darüber wunderten, was gerade passiert war.
Warum hast du den Jaguar verjagt?
Weil er dich bedroht hat.
Er hätte mir sagen können, wo sie meinen Vater festhalten und wie es ihm geht.
Was?
Komm mit.
Das Mädchen lief zielstrebig auf eine kleine Hütte aus Lehm zu, die Fred vorher gar nicht aufgefallen war. Sie stand auf einer steinernen Plattform und hatte ein mit Stroh bedecktes Dach. Zumindest früher einmal. Jetzt lagen nur noch ein paar umgeknickte Halme auf den alten Holzbalken. Sie sah schon lange verlassen aus. Drinnen gab es zwei Räume mit gemauerten Bänken an den Wänden. Neben der Feuerstelle, die eigentlich nur aus drei zusammengerückten Steinen bestand, war so etwas wie ein Schlaflager zu erkennen. eine aufgewickelte Decke, ein ausgehöhlter Flaschenkürbis, eine kleine Schale mit dem Rest irgendeines Breis darin und ein Beutel, der zu einer Art Rucksack gefaltet war, lagen auf dem Boden. Das Holz in der Feuerstelle glimmte leicht. Mit ein paar geübten Handgriffen hatte das Mädchen es schnell wieder entfacht. Fred setzte sich im Schneidersitz zu dem Mädchen auf den Boden.
Wohnst du hier?
Vorübergehend.
Aha. Was ist das für ein Ort?
Eine verlassene Siedlung. Sie wurde nie fertig gebaut. Früher haben hier während der Wachstumszeit die Bauern gewohnt. Aber die Felder sind kraftlos geworden. Jetzt kommt schon lange niemand mehr hierher.
Außer dir. Was machst du hier?
Ich suche meinen Vater und seine Krieger.
Seine Krieger?
Wir stammen aus Tikal und gehören der Königsfamilie an. Vor einigen Jahren hat der König meinen Vater weggeschickt, um über die Stadt zu herrschen, in der wir heute leben. Dafür müssen wir hohe Abgaben an meinen Onkel, den König von Tikal, zahlen. Lebensmittel, Handelsgüter, Bauern, Soldaten, Handwerker. Mein Vater will diese Abgaben nicht mehr leisten. Er will seine eigene Dynastie gründen, unsere Stadt vergrößern. Er hat sich widersetzt. Es kam zum Krieg. Und jetzt hält der König von Tikal ihn gefangen. Seinen eigenen Bruder.
Und du willst ihn befreien? Allein?
Was geht es dich an?
Wie meintest du das? Der Jaguar hätte dir sagen können, wo sie deinen Vater festhalten?
Der Jaguar ist sein Schattenwesen. Sein zweites Ich.
Was bedeutet das?
Jeder Mensch wird von Geburt an von einem Dämon begleitet. Tiere oder Mischwesen. Er ist nicht immer sichtbar, aber wir besitzen seine Eigenschaften. So, als wären wir er selbst. Wir fühlen, was er fühlt. Wenn er stark ist, sind wir stark. Wenn er krank ist, sind auch wir krank. Der Jaguar ist der Herr der Tiere. Er ist in allen Elementen zu Hause. Auf der Erde steht er sicher auf seinen großen Pranken. Wenn er seine scharfen Krallen spreizt, kann er auf Bäume klettern und beherrscht die Luft. Vor dem Wasser fürchtet er sich nicht. Er kann schwimmen wie 10 Männer und in der Nacht leuchtet sein Fell wie die Sterne. Er ist mächtig. Mein Vater ist ein großer Krieger, weil er stark und schnell ist, wie ein Jaguar. Niemand stellt sich ihm in den Weg. Normalerweise.
Was ist passiert? Große Sache. Fred geht durch ein Tor, nichts ahnend. Und wo landet er?
In der Vergangenheit.
Er ist durch die Zeit gefallen. Er ist in der Vergangenheit gelandet und ist jetzt direkt bei den Maya und ist vor allen Dingen direkt in den Konflikt geraten. Ne? Er lernt dieses Mädchen kennen, die Schkik. Wir erfahren gleich noch, woher die ihren Namen hat. Und jetzt müssen die den Vater von dem Mädchen wiederholen. Meinst du, ihr helft ihr?
Ja, denke ich.
Der wird ihr schon helfen, ne? Ganz bestimmt. Wieso hat die Schkik so Angst, dass ihrem Vater was passiert? Ich zeige euch mal ein Bild, ein Relief, das die Archäologen gefunden haben. Da seht ihr diesen großen, schön geschmückten Maya-König mit einem ganz tollen Federschmuck, mit diesem tollen Kostüm. Er hat hier eine Muschel, eine große auf der Brust. Das ist so ein Gürtel aus Jade. Er hat diesen großen Speer, der auch Angst machen kann. Und hier gegenüber sitzt ihm ein Gefangener, der bis auf so ein kleines Lendentuch fast nackt ist und all seines Schmucks beraubt ist und eigentlich überhaupt nichts mehr hat, was so ihn ein bisschen auch mächtig erscheinen lässt. Und die Schkik, das Mädchen, hat jetzt natürlich Angst, dass es ihrem Vater genau so geht. Und bei den Maya, die konnten sehr Gewalt androhen. Die Archäologen glauben mittlerweile, dass die Maya diese Gewalt eher nur angedroht haben, weil man gar nicht so viel Beweise findet, dass sie tatsächlich auch ausgeführt haben. Aber wenn man solche Bilder sieht, die wahrscheinlich auch noch bunt waren, dann kann man schon mal Angst bekommen. Und so hat die Schkik jetzt eben auch Angst, dass es ihrem Vater ganz schlecht geht. Und sie möchte ihn natürlich befreien. Aber was war das mit diesem Jaguar, ne? Was hat sie denn da gesagt? Wieso sie, die wollte mit dem Jaguar reden? Was glaubt ihr denn, wieso? Man kann doch nicht mit Jaguars reden, mit Jaguaren.
Weil sie gesagt hat, das war der Dämon von ihrem Vater.
Was meinst du, was stellst du dir da drunter vor unter so einem Dämon?
Na, dass er die gleichen Gefühle hat und ihr sagen kann, wie es ihrem Vater geht.
Das ist, die Maya dachten, die nennen das Weisen, Maya-Wort, und das heißt träumen. Und sie haben geglaubt, dass sie im Traum vielleicht, welches ihr Schattenwesen oder ihr Dämon ist. Das ist wie so ein unsichtbarer Begleiter, der ihm Stärke gibt oder auch nicht. Wenn das Schattenwesen krank ist, ist auch der Mensch krank. Aber wenn eben ein Jaguar ist, dann ist es ein toller, starker Krieger wahrscheinlich. Und die Schkick glaubt auch, dass er so ein Krieger ist. Schkicks Schattenwesen, ach nee, ich glaube, ich zeige mal noch einen richtigen Jaguar hier auf so einer schönen Maya-Vase. Schkicks Schattenwesen, und die Schlange steht bei den Maya für Visionen. Und das erkläre ich euch mal, warum das so ist. Die Königin, die hat was geopfert in dieser Opferschale. Lebensmittel, vielleicht ihr eigenes Blut, vielleicht irgendwas reingelegt, Weihrauch. Und wenn das wird, dann steigt ja Rauch auf. Und dann sieht es so ein bisschen aus, als würde sich aus dieser Schale eine erheben. So war die Vorstellung der Maya. Und diese Schlange steht für Visionen, kommunizieren kann, zum Beispiel mit einem Verstorbenen. Und die Schkick ist da ganz gut drin. Weiß über diese Eigenschaft, dass ihr Vater wohl noch am Leben ist und geht ihn zu retten. Und deswegen ziehen jetzt Fred und auch der kleine Bruder von der Schkick kommt, ziehen jetzt los und versuchen, den Vater zu retten. Wir, durch alle Kulturen und durch alle Welt, wollten die abends gute Nachtgeschichten hören. Die Geschichte der Maya ist die von den Heldenzwillingen. Das sind diese beiden Jungs hier, göttliche Wesen waren, besondere magische Fähigkeiten hatten und die auch ganz besonders gut essen konnten. Und die wurden vor diesen gruseligen, bösen, nicht sehr netten Gott der Unterwelt zitiert in dieser Geschichte. Und müssen Aufgaben auferlegt. Und dies sind Aufgaben, bei denen es um Leben und Tod geht. Wie müssen sie auf Leben und Tod geprüft werden? Und diese Heldenzwillinge, die sind aber sehr gut, indem die Götter der Unterwelt zu überlisten. Und ich lese euch jetzt mal vor, wie sie das tun. Ganz. Haben wir noch Zeit? Ja. Moment. Moment, du musst erst blättern. Ich muss erst blättern. Jetzt. Das ist die Kunde, die Geschichte von Hun und Spalanke und ihrer Fahrt nach Xibalba in die Unterwelt. Noch gab es keine Sonne, keinen Mond, kein echter Mensch war. Die Herren der Unterwelt schätzten die Stille. Einst hat Väter der Helden, Zwillinge wie sie, die Ruhe der Herren durch ihr Ballspiel gestört. Sorglos ließen sie sich zum Spiel gegen die Herren nach Xibalba locken. Das Haus der Finsternis war ihre Ruhestätte für die Nacht. Kienspan und Zigarren. Beides verlangten die Herren am Morgen zurück, unversehrt, wie sehen. Der Kienspan verbrannt, die Zigarren verraucht, Funk nicht bestanden. Der Preis war der Tod, der eine geopfert, der andere geköpft. Sein Kopf den Baum am Wegesrand gehängt. Das hörte die Jungfrau, Schkick war immer. Sie ging zum Baum und fand den Kopf, und der gab ihr sein. Die Jungfrau ward schwanger, gebar die Zwillinge. Auch sie liebten das Ballspiel. Auch sie störten die Ruhe der Herren von Xibalba. Auch sie erhielten Ruf in die Unterwelt zum Ballspiel. Das Haus der Finsternis war ihre Ruhestätte für die Nacht. Kienspan und Zigarren, beides verlangten die Herren am Morgen zurück. Unversehrt, hätte das gehen. Statt des Kienspans gaben die Hellfeder des Aras zurück. Sie leuchtet rot, selbst im Dunkeln. Den Zigarren steckten sie Glühwürmchen an die Spitze. Die Prüfung standen. Die zweite Prüfung, das Haus mit Jahnmesser. Die Helden bestanden. Die dritte, das Haus der Kälte. Die Helden bestanden. Die vierte Prüfung, das Haus des Feuers. Die Helden bestanden. Die fünfte Prüfung, das Haus der Fleder. Die Helden bestanden nicht. Der Preis war der Tod. Ihre Körper zermahlen, ihre Knochen verstreut auf den Grundusses. Wie also wurden sie zu Helden? Knochen fanden sich, die Körper wuchsen erneut. Am Fünftag entstiegen die Helden dem Fluss. Von da an spielten sie ein, wie Gaukler es tun. Sie töteten sich gegenseitig und standen nicht wieder auf. Die Herren von Xibalba erfuhren davon, mussten das Geheimnis erfahren. Die Helden sollten nun sieben und wieder lebendig machen. Das taten sie. Sie töteten Narren der Unterwelt. Wieder lebendig machten sie sie nicht. Das ist die Kunde, die Geschichte von Hunach Malanke, den Bezwingern von Xibalba. Um Strahllicht stiegen sie auf gen Himmel. Der eine ward Mond, der andere die Sonne. Geschichte von den Heldenzwillingen. Das ist eine, die auf der CD, auf, abgesehen von den ganzen Abenteuern, die Fred hier noch zu erleben hat und wie sie den befreien oder auch nicht. Ich weiß nicht, glaubt ihr, sie schaffen es? Jetzt, wo ihr ein bisschen die Maya wisst und wie gefährlich die waren. Da wird aber heftig genickt hier. Die werden das schon schaffen, ne? Und die Frage ist auch, kommt der Fred wieder zurück in seine Zeit? Er muss ja auch wieder nach Hause kommen. Das ist ein Abenteuer, das er bestehen muss, ne? Das findet ihr alles in diesem schönen Hörspiel. Wir müssen jetzt hier leider Schluss machen. Wir haben die natürlich da, die CDs. Ihr dürft da gerne. Ich schreibe euch auch gerne eine Signatur rein, wenn ihr euch die mitnehmen möchtet. Und wenn ihr Fragen mehr habt, hat noch jemand eine Frage zu den Maya, zu einem Hörspiel machen, zur Geschichte? Oder wollt ihr gleich weiterhören? Dann danke ich fürs Kommen. Freue mich, dass ihr da gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.